Hey, what's up, Catch Club? I heard your podcast. I hope you're doing well and just keep like bringing up some content in the wrestling business. Thank you very much. Grazie mille from Nova Fireball, Francesco Akira.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Catch Club Podcast. Wir sind hier wieder im Independent Circuit. Wir sind wieder in Europa, in Deutschland. Und wir sind wieder bei Euphoria, denn wir nehmen das Ganze am 25.05. auf. Das heißt, vor zwei Tagen gab es Euphoria Homecoming 3 wieder in Dormagen im Bürgerhaus Horrem. Und wieder mit dabei der liebe Drew.
Ja, hallo. Natürlich waren wir dabei. Wenn Euphoria am Start ist, das lassen wir uns doch nicht entgehen. Und da waren wir wieder live vor Ort im wunderschönen Dormagen.
Wie ihr schon gehört habt, ich bin natürlich der Sebastian und du hast schon gesagt, wir haben das wieder uns zusammen angeguckt. Und unter besonderen Bedingungen für Mai war es ja jetzt, oder ist es auch jetzt noch ziemlich warm.
Oh ja.
An dem Tag waren, glaube ich, so in der Spitze 29 Grad, 30 Grad. Und als wir ankamen, waren auch noch 29 Grad. und die Halle ist auch ziemlich warm. Vorteil der Halle ist, man kann relativ einfach rausgehen. Man ist quasi in 30 Sekunden raus vom Ring aus. Und das kann man zwischen den Matches dann immer ziemlich gut machen. Und das haben auch einige gemacht. Generell erstmal, Cage-Match sagt circa 100 Zuschauer. Würde ich sagen, könnte passen. Ich hätte so 80, 90 geschätzt. Man muss sagen,
war auf jeden Fall voll.
Es war ja auch Japan-Tag, da warst du ja auch vorher noch, Drew. Das heißt also, die Bedingungen waren vielleicht nicht die einfachsten, doch fand ich es absolut in Ordnung. Ich hatte weniger befürchtet.
Ja, ich auch. Es war auf jeden Fall sehr voll im Bürgerhaus Horrem. Das absolut. Ist immer sehr schön.
Genau, und da sahen wir dann auch einen pünktlichen Start und ich glaube, als allererstes haben wir, glaube ich, kein Match gesehen, sondern eine Ankündigung, richtig?
Korrekt.
Richtig. Als erstes kam nämlich der liebe Andi, Grüße an der Stelle, der Promoter von Euphoria raus und hat dann gesagt, ja, der Tucker war ja jetzt schon, ich glaube, 6 Monate nicht mehr da und der Titel wurde vakantiert. Und dann kam natürlich PRO raus, also das Stable rund um Per Richard Oberhoff und er ist natürlich auch der Manager, ist ja auch Teil des Stables von Nate Prince und sagt dann, ja, dann kann ja quasi Nate Prince jetzt den Titel einfach so haben, weil er war ja der Number One Contender. Und Andy sagt dann, ja, er hat sich das Anrecht auf den Titelmatch verdient, aber nicht den Titel quasi einfach so gegeben zu bekommen.
Genau, Titel werden dir nicht einfach so vergeben, man muss da auch schon drum kämpfen.
Ganz genau. Und raus kam dann der gute George Balzac, der ja das Match gegen Tucker, als der Titel das erste Mal ausgekämpft wurde, verloren hatte. Deswegen auch jemand, der quasi vorher schon in der Titelnähe war, finde ich absolut sinnvoll.
Ja, und ja, vor allem ja auch die Geschichte da ist mit Per Richard Oberhoff, weil er ja vorher auch der Schützling war und nach dem verlorenen Titelmatch dann quasi face geturnt ist.
Genau so ist es. Hat man auch an der Reaktion gemerkt. Also das war absolut stringent und war eine gute Lösung, wie ich finde.
Ja. Stimme ich zu.
Generell reden wir vielleicht gleich nochmal nach dem Main-Event auch, inwieweit überhaupt der Ausfall hier das Booking verändert hat, aber dazu später mehr. Dann kommen wir doch direkt zum Opener. Es gab den guten Feyyaz Agila gegen Ima. Erstmal, Drew, wie hat dir das Match gefallen und hast du Ima schon mal gesehen live oder kanntest du den vorher generell?
Ich kannte den gar nicht, deswegen habe ich auch immer scherzhaft dann gesagt YMCA. Habe ich den immer genannt, weil das auf dem Tron so aussah. Ich kannte den tatsächlich nicht, aber ich kenne mich auch in der, muss ich gestehen, in der holländischen Szene nicht so gut aus. Deswegen war der mir jetzt kein Begriff, der Kollege. Ist laut Catchfish sogar schon 41.
Ist auch schon echt lange dabei.
Ja, sehe ich gerade. 17 Jahre, also 2019 angefangen. Krass. 2009, Entschuldigung, genau. 2009 angefangen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also der sah auf jeden Fall nicht aus wie 41 und habe erst gedacht, er wäre vielleicht noch so ein etwa, also jemand auf, also kein Rookie, aber jemand auf der jüngeren Seite des Erfahrungsschatzes, sage ich mal. Hat mir aber durchaus positiv gefallen. Ist ja auch ein sehr großer, kräftiger Dude, also so ein klassisches Heavyweight halt, ne? Und das hat noch für einen guten Misch gesorgt mit Fias Aguila, ne? So der ist auch der perfekte Wrestler einfach für so einen Opener oder sowas halt, ne? Ne, mit seinem schnellen Stil, so gute Laune-Stil und sowas halt. Und ich fand das als Opener eigentlich ganz, ganz stimmig. Das hat mir ganz gut gefallen. Und ich würde sagen, auch sogar mit eins der besten Matches von der Show direkt. So Top 3 kann man sicherlich argumentieren.
Kann man argumentieren. Eine Sache noch kurz vorweg zu Ima. Tritt doch auch als Ima Payne unter anderem auf. Ist natürlich auch in den Niederlanden durchaus erfolgreicher Wrestler. Hat unter anderem Tag Team Titel bei FWF gehalten, das ist ja die Flämisch Wrestling Force, genau, und war auch Tag Team Champion bei der PWH, also Pro Wrestling Holland, und war da Tag Team Champion mit jemandem zusammen, der ihm auch sehr ähnlich ist, finde ich, sowohl optisch als auch vom Stil her, und das ist Michael Dante.
Stimmt, ja.
Also die beiden ähneln sich ja sowohl optisch als auch von ihrer Art und Weise her, wie sie wrestlen. Wie du schon sagst, cooler Styles Clash, Fayas hat gewonnen. Schöner Feel-Good-Moment. Fayas ist ja immer ein Wrestler, der gerade, wie du schon sagst, für einen Opener gut ist, weil er einfach die Stimmung hochbringt, weil er im besten Sinne so Party-Catch-Vibes hat. Ja, nochmal eine kleine Geschichte zu erzählen. Fayas ist ja auch ein sehr sympathischer Kerl und es war ja auch wieder meine Cousine und der Freund von meiner Cousine dabei und die sind dann später, als es ihnen sehr warm wurde, mal rausgegangen und da haben sie, ich glaube, 15 oder 20 Minuten oder noch länger mit Fayas geredet. Dann seine Wrestling-Karriere erzählt hat und fand ich sehr schön und der sich ja dann von uns allen dann auch am Ende verabschiedet hat. Schöne Begegnung. Ja, dann machen wir direkt weiter. Und zwar hatten wir dann Alexa Jade gegen Irene. Und für beide war es das Debüt. Die Frauencard hat es ein bisschen durcheinander gewirbelt. ja. Es sollte eigentlich ja Jessie J in einem Four-Way geben. Und es sollte, glaube ich, Amal gegen Sultan Susu geben.
Stimmt, genau, du hast recht.
Und dann hat man quasi daraus ein komplett anderes Singles-Match gemacht. Ich glaube, ein einziges Frauen-Match ist bestehen geblieben. Das kommt gleich auch noch. Und man hat dann den Four-Way gemacht und dann halt noch ein Singles-Match. Und weil wahrscheinlich einiges ein bisschen kurzfristig war, ist Irene einfach zweimal angetreten. Also das war genau, hier ihr erster Auftritt.
Genau, die hat dann die Doppel-Duty gemacht.
Genau, es gab nämlich Irene gegen Alexa Jade. War vielleicht eines der schwächeren Matches. Allerdings, wenn man bedenkt, dass die beiden debütiert sind, war das völlig in Ordnung. Alexa Jade kommt ja aus Peru ursprünglich. Hm. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, sie müsste mittlerweile in Spanien leben.
Ja, also wenn ich mir hier so ihr Cage-Match-Profil angucke, die wrestelt halt viel bei Tyrus, Tyrus wrestelt sie in Valencia. Bei Bodysaw in Belgien war sie halt auch schon mal. Triple A.
Bei dieser Liga in Barcelona, wie heißt nochmal? Revolution Championship, glaube ich, Wrestling.
Ja, das kann sein, die sehe ich jetzt hier gerade auf den Weg nicht, aber zum Beispiel Level One, auch aus Madrid, da wrestelt sie RCW hier in Barcelona, genau.
Ja, genau. Das war da, wo sie das Match gegen Dafshi Sarko hatte, aber davon hatte ich irgendwie mitbekommen.
Ja, das kann sein. Also krass, wie viele Ligen es dann doch in Spanien gibt, merke ich gerade so.
Ja.
Genau, also sie scheint dann in Spanien zu leben, was ja aufgrund ihrer Herkunft auch dann sicherlich einfach ist, wenn man dann schon Muttersprachlerin Spanisch ist. Ja, aber cool, ich kannte beide Damen auch gar nicht. Also waren wir komplett neu tatsächlich.
Irene kannte ich vom Namen. Ich glaube, ich habe auch schon mal ein, zwei Matches gesehen. Sie ist ja auch jemand, die relativ lange auch schon in Italien aktiv ist. Ich glaube, so 11, 12 Jahre müsste sie schon dabei sein. Wobei sie zwischendurch mal komplett weg war, meine ich.
Was ich ja lustig finde, dass an dem Wochenende GCW ihre Shows in Italien hatte und die italienische Wrestlerin war dann hier in Deutschland.
Ja, die war am nächsten Tag aber bei der GCW vs. SLJ Show. Also sie hat hier Double Duty gemacht und am Sonntag war die bei Squash & Robber x GCW, war die auch. Da hatte sie ein Match, das habe ich sogar heute mir noch angeguckt, wo ich noch gedacht habe, krass, dass die ja zwei Matches macht am nächsten Tag in Italien wieder ist. Da hatte sie auch eine ganz wilde Mischung und zwar gab es da, ich meine, es war eine Show mit GCW-Beteiligung, also natürlich gab es ein Scramble, ist klar, Six-Way Scramble. Natürlich. Und da gab es einmal von der Squash & Robber Seite gab es Goro Flamingo, auch wunderschöne Namen, wie ich finde.
Großartig, ja.
Und Rust Das war auch noch jemand aus Italien. Und dann halt Irene. Und die anderen in dem Match waren Jeffrey John, den wir ja auch schon mal für ein paar Shows in Deutschland hatten, für GCW. Und völlig out of left field, ich weiß nicht, ob der vorher schon mal für GCW angetreten ist, G-Sharp, den wir von Rescos kennen.
Also, lol, und der war dann mit auf der, in der, auf der Italien-Tour. Oder auf der Europatour von GCW.
Sehr wilde Mischung. Und da waren sie tatsächlich an dem Tag später, also am gestrigen Sonntag.
Ja, hier sind eh viele rum. Also, George Bazak hat ja auch, der hat ja am gleichen Tag 2 Matches in Belgien und in Deutschland gemacht.
Ja, Respekt. Allein wie er das organisiert hat, vom logistischen her, muss man schon sagen. Also, ja. Krass.
Ja, also zum Match nur nochmal. Du hast schon recht, das war somit auf der schwächeren Seite. Ich fand es aber immer noch anständig.
Ja.
Und ja, wenn es sich ergibt, zeig doch mal gerne nochmal die beiden Mädels dann nochmal. Aber die sind ja wahrscheinlich dann eingeflogen worden, ich meine, also die sind ja wahrscheinlich nicht so wie die Belgier dann mit dem Auto oder so gekommen, oder? Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen weit, wenn die noch den Tag später aktiv waren oder sowas. Weiß nicht, wie lange brauchen wir nach Spanien? Also so 10, 12 Stunden brauchst du ja bestimmt schon nach Spanien mit dem Auto.
Ja, 14, 15.
Ja, aber dann...
Zumindest vom Rhein, zumindest von Dormagen aus, jetzt von München nicht, aber...
Ja, ja. Klar. Aber also die sind ja wahrscheinlich dann eingeflogen, gehe ich mal von aus.
Natürlich, ne? Das geht ja auch mit Irene gar nicht anders, wenn die am Abend danach schon wieder
deswegen. Aber nö, ist ja cool. Ich meine, Euphoria ist für mich auch so ein bisschen halt immer die Liga schon gewesen, wo ich auch mal neue Leute kennenlerne, wo du halt sehr oft da Leute hast, die du nirgendwo anders siehst. Also in gewisser Art und Weise halt auch ein einzigartiges Roster halt haben in dem Sinne.
Richtig, auch mit viel Frauenrepräsentation, das können wir auch schon mal sagen, ist ja das erste von 3 Frauenmatches auf der Card und wir hatten 7 verschiedene Damen auf der Card, also eigentlich waren es auch 8 gewesen, aber Irene, haben wir ja gerade schon gesagt, hat Doppelduty gemacht, aber das ist natürlich auch schon gut.
Ja, aber musst du dir halt mal reinziehen, also 3 Frauenmatches, insgesamt 7 verschiedene, also die Hälfte der Card waren dann in dem Fall tatsächlich halt Frauen nur, ne? Also das ist schon stark. Finde ich.
Ja, nicht ganz, weil wir hatten ja 9 Matches diesmal und auch Tag-Team-Matches dabei.
Aber ein großer Anteil, ja, auf jeden Fall.
Wir hatten ja auch wirklich schon Karten, wo wir 6 Matches hatten und 3 davon waren Frauen-Matches. Also das gab es ja auch schon mal hier vorher. Ja, dann machen wir weiter mit Amedeo gegen Josh T. Josh T ist ja auch ein Mitglied der Fraktion rund um den guten Per-Richard Oberhoff, Nate Prince und Konsorten. Und Amedeo, den haben wir ja auch schon bei der WXW gesehen, kommt aus Belgien und ist von Mike Lee trainiert worden.
Merkt man überhaupt nicht.
Was sagst du denn zum Match?
Ja, genau, Amedeo, den hatten wir ja schon mal bei der WXW gesehen. Ich glaube, am Karat-Wochenende war es.
Da hat er dieses Scramble, war es, glaube ich, gewonnen bei der Wheel of Wrestling. War das bei Wheel of Wrestling? Ich glaube ja.
Stimmt, wo er Starboy Charlie gepinnt hat.
Genau. Wo der eine Wrestler drin war, den nicht mal ich kannte, da aus Großbritannien.
Der italienische Black. Nathan Black oder so, ne?
Nathan Black, genau.
Ja, der italienische. Ja, ich fand das, also Josh T kannte ich jetzt auch tatsächlich nicht. Doch, klar kann ich den. Der ist das neueste Mitglied, glaube ich, vom Show, ne?
Also Josh T.
Ich komm da immer durcheinander mit den mit dem VCC, weil das auch alles ja Franzosen sind und Belgier und Luxemburg, also Benelux-Menschen.
Josh T. war tatsächlich bei der letzten Show dabei, also im Dezember. Da hatten die das Tag Team Match. Er ist ja Teil von Idolatri, von dem Tag Team. Das ist ja Aaron Prince. Da hatten die ja das Match gegen Balzac und Martyrium und im Mai letzten Jahres, die einzige Show, die ich nicht live sehen konnte, die habe ich ja dann netterweise on tape sehen können, da gab es das Three-Way Elimination Match, da waren auch er und Nate Prince gegen Emil Völler und Phil Black und Suplex Republic, Kuma Bolat und Zack Eriti.
Stimmt, das war's. Nee, dann kenne ich ihn natürlich schon. Doch, ja, nee, war ein cooles Match, auch ein bisschen flotter. Die sind ja beide so stilistisch, tun die so Sachen, von dem man denken könnte, wenn man sie sieht, dass sie die nicht tun können.
Ja.
Und deswegen war das eigentlich ein netter Clash. Das hat mir ganz gut gefallen eigentlich.
Also für mich ist das hier ein Top-3-Match von der Show.
Ja, sehe ich.
drehst, glaube ich, sogar auf 2.
Ja.
Also ich fand es halt wrestlerisch ziemlich gut. Man sieht bei beiden, dass da eine Menge Talent ist. Sind ja beide auch Leute, die noch frisch im Wrestling sind. Amedeo wrestelt jetzt gerade mal 2 Jahre. Josh T. wrestelt 3 Jahre, aber ist gerade mal 20 auch erst. Also der ist Jahrgang 2005.
Ja, das ist schon krass. Ich meine, das sieht man, also man sieht es ihm auch schon, schon an, dass er noch sehr jung ist. Stimmt.
Aber ich finde, dafür ist er wirklich schon ein ziemlich guter Wrestler. Also ich glaube, bei den meisten europäischen Ligen ist er und auch Amedeo sind Bereicherungen. Das war dynamisch. Sie kommen ja auch aus einer ähnlichen Szene. Ne? Amedeo ist Belgier, Josh T. kommt aus Frankreich. Da sind ja sehr viele Überschneidungen.
Ja, ich meine, Bengerson, die Liga, die veranstaltet ja in beiden Ländern, ist ja eine belgische Liga, aber veranstaltet ja auch in Frankreich sehr, sehr viel. Das ist ja auch eine Szene. Ich meine, es ist ja auch grenzt ja auch alles aneinander.
Genau.
Das ist ja, also es gibt ja keine. Naja, das ist so ein bisschen wie UK und Irland. Das sind auch verschiedene Länder, ja. Aber das ist ja im Prinzip eine Szene mit sehr großen Überschneidungen.
Absolut richtig. Und ja, das Match hat mir gefallen. Amedeo hat gewonnen. Das war auch noch ein schöner Feelgood-Moment. Finde ich auch gut. Das war dann schon der zweite Feelgood-Moment. Vor allen Dingen, ich finde es gut strukturiert, weil man ja später noch ein bisschen was anderes vorhatte und dass man dann ja aber zu Beginn dann die Face-Sieger hat, war eine gute Idee, wie ich finde. Apropos Face, wir hatten dann Celine Ferry gegen Julia und da muss man erstmal sagen, sind ja beides an sich erstmal Face-Charaktere.
Ja, sollte man zumindest meinen dann.
Sollte man zumindest meinen und ich fand das Match, glaube ich, von den Frauenmatches am besten.
Ja.
Ich finde halt, dass beide sich gut weiterentwickelt haben in den letzten Jahren.
Absolut.
Also, wenn ich mich an die ersten Auftritte von ihnen bei Euphoria oder auch von Julia auch anderswo erinnere und das mit jetzt vergleiche, hat das ganz gut geklappt. Celine Ferry kann auch am Ende gewinnen, finde ich konsequent, weil sie ja generell auch ganz gut aufgebaut wird, ne, mit dem Tag-Team mit Nightshade, was sie hat. Moonspell heißt das, glaube ich, ne? Ja.
Ja. Die sollte ja auch da sein, aber die hat ihren Japan-Stay etwas verlängert, weil sie jetzt ja auch der Champion geworden ist bei Marvelous.
Fand ich auch sehr gut kommuniziert, dass dann auch gesagt wurde, ja, ne, wir freuen uns für sie und deswegen kann sie halt nicht da sein.
Ja, ist ja auch super.
Möchte ich sowieso sehr positiv auch erwähnen, es gab dann auch später in der Pause noch, da wurde auf der Leinwand alle Termine von Wrestling-Shows hier so im Umkreis, also in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich und so gezeigt. Also ich finde, das ist eine ganz gute Art und Weise, auch mit den anderen Ligen umzugehen. Das hat man auch hier gesehen. Ja,
auf jeden
und,
Fall.
Was sagst du denn zum Match? Wie hat dir das denn gefallen?
Ich fand das auch super. Auch von den Frauenmatches würde ich dir zustimmen, dass mit das Beste. Das hatte halt irgendwie so eine nette Dynamik dadurch, dass halt Celine Ferry so ein bisschen, ja, jetzt nicht direkt heelischer, aber irgendwie schon so ein bisschen sneakiger auch agiert hat. Und das wurde dadurch aber auch noch schnell geführt. Das hat mir echt gut gefallen. Ich würde auch sagen, overall von allen Matches, mit so eins der Top-Matches von der ganzen Card. Hat mir schon gut gefallen, auch so, da hat Celine Ferry auch so ein bisschen abgestaubt durch so ein, Beinen auf dem Seil.
Es war halt so ein bisschen, glaube ich, für Julia eine ungewöhnliche Situation, weil Julia ist ja relativ groß, so über 1,70, aber sie ist ja vom Körperbau so ein bisschen wie so eine Janai Kai. Also die ja auch sehr, ich sag jetzt mal nicht, also sie ist jetzt kein Powerhouse von der Kraft, sondern sie ist eher, durch die Hebelwirkung von ihren Extremitäten ist sie gefährlich für andere. Aber oft ist sie ja vom Körperlichen her so ein bisschen die Schwächere bei vielen Matches. Und hier war das ja anders, weil Celine Ferry ja klar kleiner ist, auch insgesamt von der Statur her, da Julia ein bisschen die Oberhand hat. Und deswegen hat sie ein bisschen anders gewrestelt als sonst. Aber das haben die beiden gut hinbekommen. Weil Celine sich dann auch so ein bisschen, wie du das gesagt hast, so durchgesneakt hat.
Ja, absolut. Also bei Celine ist es genau andersrum, weil die hat nie das Problem, dass sie die körperlich Unterlegenere ist.
Ja, außer vielleicht bei jemand anderen, die wir gleich noch sehen. Ich glaube tatsächlich, die ist zumindest sogar noch kleiner. Stimmt. Die hatten doch auch mal ein Match gegeneinander sogar. Stimmt.
Ich glaube schon, ne? Letztes Jahr irgendwann oder so, ne?
Ja. Guck ich mal eben nach, wann das war. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das, gegeben hat bei Euphoria. War das? Oh, das ist schon so lange her. Das war im Februar letzten Jahres. 1.2.25.
Ach, krass.
Krass, auch schon wieder so lange her. Nee, aber ja, ich würde sagen, ich glaube, ich würde das Match so auf 3 oder 4 insgesamt sehen.
Ja, passt.
Ja, also ich würde das vorherige Match noch davor sehen und ein anderes, über das wir gerade noch reden. Und über anderes können wir auch noch reden. Jetzt reden wir aber erstmal über das Match von Christoph Dawson und Kevin Hartmann gegen Phil Black und Randleman. Du, was waren so deine Eindrücke zu dem Match?
So, ja, ich fand das eigentlich, also es war ja dann auch eigentlich nicht so wichtig, weil es so ein Story-Ding halt war.
Richtig.
Eher, ne? Aber war schon, also deswegen kann man das dann vielleicht ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal, bewerten als dann so ein normales Match oder so, sage ich jetzt mal. Das muss man dann in dem Kontext sehen, das meine ich. Fand das aber für das, was es war, dann durchaus ansehnlich, also war halt solide, ne? Man hat so ein bisschen diese Unstimmigkeiten schon so ein bisschen gezeigt zwischen den beiden. Da gab es ja so kurz, so, ich sag mal so, ja, wie sagt man so schön im Englischen immer, so Misskommunikation.
Böse Blicke zwischen Randleman und Phil Black.
Ja, genau, und da gab es das ja auch einmal mit dem, da hat es mit dem Tag nicht so ganz funktioniert. Ja, dadurch konnten dann halt am Ende dann auch Christopher Dawson und Kevin Hartmann gewinnen. Ja, hat dann, also für das, was es war oder für das, wofür es dann stehen sollte, war das dann in Ordnung, würde ich sagen. Aber dadurch hat natürlich die Qualität ein bisschen gelitten, sage ich jetzt mal. Und da war dann jetzt vielleicht nicht das Top-Match oder sowas, aber hat dann den Zweck erfüllt, den es dann erfüllen sollte dadurch.
Genau, Match war dann eher ein Storyline-Vehikel. Kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil, was du schon angedeutet hast, es gab dann den Heel-Turn von Randleman gegen Phil Black. Mhm. Randleman, der, finde ich, das, was er gesagt hat dann, wo er dann so ausgerastet ist, wo er dann quasi auch gegen die Fans geturnt ist und so, das war eigentlich alles ganz cool. Und dass er sich so, ja, ich sag jetzt mal, nicht wahrgenommen fühlt im Vergleich zu Phil Black und so weiter. Allerdings, ich fand das Timing hier, es kam, ich will nicht sagen, ein bisschen aus dem Nichts, aber das war so ein bisschen dieser Heel-Turn, so Blink it, you miss it.
Ja, absolut. Also, das war auch das, was mir dann aufgefallen ist. Das war so, es kam so ein bisschen out of nowhere halt irgendwie. Und wie du schon sagst, wenn du jetzt nicht aufgepasst hast oder du warst kurz auf dem Klo vielleicht oder sowas nach dem Ringgong, dann hast du es auf jeden Fall verpasst. Das war schon so ein bisschen, und es war auch, also, das kann man durchaus so machen, finde ich auch das, was der Randleman dann halt danach gesagt hat, quasi als, du musstest es halt quasi innerhalb der Show dann halt erklären lassen, weil es gibt ja keine Backstage-Segmente oder sowas bei Euphoria. Das heißt, das war schon gut, dass die Randleman dann hier das Mikrofon genommen hat, damit man dann so ein bisschen seine Motive quasi nachvollziehen konnte. Das hat er ja dann direkt erklärt quasi. Das fand ich eigentlich gut.
Er kann auch durchaus reden, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und aber es war so ein bisschen so, wow, wo kommt das jetzt so auf einmal her? Das war so ein bisschen so, also zu abrupt dann irgendwie, so fand ich dann doch.
Genau. Grundsätzlich muss man sagen, Randleman ist definitiv der von den beiden, der eher hier turnen kann. Also den sehe ich definitiv.
Ja, also bei Phil Black würde ich es jetzt auch nicht sehen, der ist so ein klassischer unser Boy, so Babyface-mäßig. So halt, da könnte ich jetzt einen Heel-Turn auch nicht sehen. Aber
Phil Black ist unser Jimmy Lloyd.
Ja, absolut.
Das meine ich absolut positiv. Ich mag Jimmy Lloyd.
Ja, ich auch. Nee, kann ich nachvollziehen. Also ich meine, ist ja auch optisch auch durchaus eine gewisse Ähnlichkeit da. Das kann man ja nicht leugnen. Nee, ja, ist ja Nick Schreier. Von daher ist das schon okay. Ich glaube auch gerade Randleman ist dann der, den du dann eher mir als Heel verkaufen kannst. Das passt halt so grundsätzlich. Aber es kam halt so ein bisschen so aus dem Left Field irgendwie halt so.
Das stimmt. Danach war dann auch Pause. Da habe ich nämlich gerade dich extra nochmal vorher gefragt. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ich meinte es, aber ja, ich finde es, vom Match her kann man vielleicht sagen, hätte man mit einem besseren Match in die Pause gehen können. Auf der anderen Seite, wenn du so einen Engel hast und danach kommt direkt ein Match, ist das vielleicht auch komisch. Deswegen, ich kann verstehen, warum man es so gemacht hat, dass man sagt, ah, den Engel lassen wir jetzt erstmal sacken und gehen in die Pause. Kann man so
genau,
machen.
Genau, du musst es ja so ein bisschen aus Kayfabe-Sicht vielleicht auch sehen.
Genau.
Dass jetzt ist der gute Randleman ist gegen seinen Freund getötet, der arme Phil Black oder sowas halt. Und jetzt musst du das erstmal sacken lassen, diesen Turn. Und musst erstmal sacken lassen und dann kannst du die Leute in die Pause schicken oder sowas halt.
Und aus der Pause kamen wir dann zurück mit einem der wahrscheinlich größeren Namen auf der Card. Es gab nämlich Mike Bird. Manche werden ihn noch kennen von NXT UK, unter anderem an der Seite von Wild Boar. Generell Mike Bird, jemand, der ja auch im UK wirklich schon einiges gemacht hat, der seit 2005 dabei ist. Also wirklich auch krass. Und er ist gerade mal 38, also hat wirklich auch schon jung angefangen.
Ja.
Und der bekam es zu tun mit Lorenzo Lina. Lorenzo Lina aus den Niederlanden. Ebenfalls jemand, der vor allen Dingen bei PWH in Erscheinung tritt und da unter anderem auch schon Heavyweight Champion war, da unter anderem auch schon Tag Team Champion war. Und ich muss sagen, also ich beginne mal gerne und Lorenzo Lina hat so ein bisschen, für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, vielleicht so ein Mike Schwarz ähnliches Gimmick, kann man das so sagen?
Ja, schon. Ja, auf jeden Fall.
Also kommt gerne mit der Flasche Bier raus, stößt an mit den Zuschauern und so kann man das halt beschreiben. Und ich muss aber sagen, ich finde, nach dem Match haben sie dann auch wieder mit Bier und so angestoßen. Im Match selber haben sie das nicht gemacht und das fand ich gut. Also er hat so dieses, seinen Stick hat er halt auf Entrance und danach begrenzt. Aber das hat jetzt nichts vom Match weggenommen.
Das stimmt.
Und ich finde, das ist auch so eins dieser Matches, die ich so auf 3 oder 4 sehen würde. Vielleicht so mit dem Frauenmatch ähnlich. Das hat mir nämlich eigentlich auch ziemlich gut gefallen vom Wrestlerischen her. Mike Bird sowieso vielleicht auch ein bisschen underrated. Weil ich ihn gesehen habe, fand ich den eigentlich immer ziemlich konstant. Also nie so, dass du sagst, boah, es ist jetzt der beste Wrestler, aber der wirklich immer so auf einem anständigen Niveau abliefert, das hat er hier auch wieder gemacht. Hatte auch eine gute Dynamik, das Match, wie ich finde. War vielleicht auch so ein bisschen ein Styles-Clash, weil Lorenzo Lina ist ja mehr so ein bisschen, wie man im Englischen sagen würde, so ein Fun-Loving-Character. Und Mike Bird ist mehr so der Straight-Man. und gerade deswegen fand ich es eigentlich ganz unterhaltsam, weil wir diesen Clash der Charaktere hatten, was dann aber wrestlerisch und nicht nur der Charaktere, sondern auch so ein bisschen der Stile, weil Mike Bird geht ja mehr so ein bisschen in die, ja, vielleicht High-Flying, technischere Ecke.
Ja, der ist so ein bisschen wie so ein Heavyweight-Techniker, so könnte man es, glaube ich, ganz gut bezeichnen.
Ja. Und Lorenzo Lina geht da ja schon eher mehr in die klassische Heavyweight-Ecke
ich habe echt gedacht, dass er dann irgendwie, dass das so eine Art Comedy-Match wird, wo er so ein bisschen rumwitzelt und sowas, aber das hast du schon gesagt, das hat er ja eigentlich im Match selber dann gar nicht gemacht. Und dann hat er sogar ein paar coole Power-Moves rausgehauen, auch mit ein paar krassen Nearfalls. Also Mike Bird, der hat sich schon Mühe gegeben, den guten Lorenzo gut aussehen zu lassen, sagen wir es mal so, ne?
Und das hat er auch geschafft, muss man sagen.
Hat er auch geschafft, auf jeden Fall. Also, der hat auch gut für den gesellt und so, finde ich, auf jeden Fall.
Ist übrigens trainiert auch von den PWH-Leuten, also ist auch erst seit 4 Jahren aktiv, Lorenzo Lina, dafür finde ich das eigentlich schon ziemlich gut, was er macht.
Absolut.
Und seine Trainer waren da Michael Dante, natürlich Tankman, der hat ja fast alle da trainiert.
Ja, klar.
Und ein Name, den ich lange nicht mehr gehört habe, und zwar der gute Young Money Chong.
Der stimmt, der auch lange nicht gehört. Wrestelt der überhaupt noch oder ist der nur noch Trainer?
Der wrestelt noch. Fast eigentlich nur noch bei PWH und bei der PWA in Belgien, aber hatte letztes Jahr beispielsweise 12 Matches, 23 noch 17 Matches, also er ist jetzt nicht so viel, macht er dann halt. Nicht so viel, aber er ist zumindest immer noch konstant mit dabei, dieses
Jahr 5 Matches. Fand ich eigentlich auch immer ganz solide, also Andreas, wenn du diesen Podcast hörst, ne, book gerne Young Money Chong.
Hätte ich auch nichts gegen. Ich fand den immer unterhaltsam unterwegs.
Ja, hat ja auch lustig. Also so, mach doch in so einem Opener, Jan Mangechong gegen Fias Aguila oder sowas halt, weißt du, so, weißt du, das wäre doch unterhaltsam oder sowas, das kannst du doch da machen, warum nicht?
Absolut. Und damit gehen wir zum nächsten Match, beziehungsweise wir hatten ja gar kein Match angekündigt, sondern wir hatten einen Mann angekündigt, der auch erstmal das Mikrofon bekommen hat. Und zwar Brandon Benz. Brandon Benz, jemand, der ja auch in den letzten Monaten durchaus bekannter geworden ist, der ja auch noch gar nicht so lange im Wrestling ist, hat ja erst 2024 angefangen, war dann jetzt auch schon ein paar Mal bei der WXW. Wir haben ihn ja, er war ja unter anderem auch bei Dead End gegen Ricky Sosa, war ja ein ziemlich gutes Match, hat er ja den European Title Shot bekommen. Und er war ja jetzt auch beim WWE-Tryout und darüber hat er auch erzählt in der Promo und hat da eine Open Challenge gemacht.
Genau, das war quasi der Aufhänger für seine Open Challenge, der das WWE-Tryout und sowas. Hier kann es keiner mit ihm aufnehmen und sowas halt.
Genau. Und dann kam jemand raus, wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich kannte ihn auch nicht.
Das ist schon krass dann.
Und dann kam nämlich Gomes the Panda. Und es ist ein Wrestler aus Frankreich, wie ich inzwischen erfahren habe. Auch noch jung, 2003er Jahrgang, wrestelt seit 2022. Und war auch schon bei Bangerzone, war schon bei APC und ansonsten hauptsächlich bei Ligen in Frankreich.
Ich war sehr geschockt, als du gesagt hast, als du danach guckt hast und er hatte sogar ein Catch-Profil. Er hatte ein Catch-Profil!
Richtig. Also so die Liga, eine Liga, wo relativ häufig ist, das ist noch so eine Liga, die ich kenne, ist Wrestling Pro Ison. Das war die Liga, wo unter anderem, du kannst dich vielleicht erinnern, ich glaube letztes Jahr oder so mal Lady Frost war.
Ja, stimmt.
Er hat noch ein paar andere größere Namen da auf der Card. Und das war, glaube ich, das kürzeste Match, oder?
Ja, also es war jetzt kein direkter
Squash. Kannst du gerne mal drüber reden, ja.
Ja, es war jetzt kein direkter Squash, weil der Panda natürlich schon was zeigen kann. Das ist ja auch eine, also vom Körperbau könnte man jetzt sagen, er ist auch ein Panda, weil er ist ja schon sehr groß und auch breit, kräftig und so, ne? Also
weil 1,85 und 105 Kilo, das glaube ich.
Ja, das könnte gut hinkommen, so rein optisch vom Sehen jetzt ja. Also ist jetzt natürlich niemand, der jetzt hier weggeklatscht worden ist, sage ich jetzt mal halt, ne? Oder dass es jetzt ein Squash-Match oder sowas war, was man vielleicht hätte denken können jetzt bei dem Namen Gumps the Panda oder sowas. Sondern das war halt, ja, jetzt nicht kompetitiv im Sinne von 50-50, aber der Panda durfte auf jeden Fall auch ein paar Moves zeigen, ne? Hat ein paar Nearfalls gekriegt. Am Ende war es dann halt doch ein relativ klares Match. Man könnte eventuell sogar sagen, unspektakulär. Aber Brandon Benz ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Der ist ja auch eine krasse Erscheinung, also krass trainierter, großer Typ, ne? So ja. Ein bisschen. Auch mit dem Bandana hat er mich so ein bisschen erinnert, so könnte auch so holländischer De Ries sein.
Ja, durchaus.
So vom Look, aber das ist auf jeden Fall ein cooles, keine schlechte. Ich denke, das wird auch jemand sein, wo man so im europäischen Wrestling generell, glaube ich, so mal sein Auge drauf werfen kann. Der könnte dann in den nächsten paar Jahren, glaube ich, ganz groß werden.
Ist auch erst 25, ne?
Ja, also ne, der hat natürlich auch noch eine große Karriere vor sich, aber ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial bei ihm war. Von daher auch cool, dass man so jemanden halt dann gefeatured hat hier halt. Und ja, also das Gimmick, ne? Gumps the Panda ist dann halt lustig, aber er durfte auf jeden Fall was zeigen. Und es war jetzt auch kein Comedy-Character, dass er da jetzt irgendwie Comedy-Kram oder sowas gemacht hat, sondern das ist halt einfach quasi dann das Gimmick. Also im Ring siehst du davon ja auch gar nichts. Der kommt ja auch eigentlich nur mit so einer Panda-Maske halt raus, so wie Crow halt so mäßig. Also Crow, der Rapper.
Das wollte ich gerade sagen, daran erinnert es mich auch. Und er macht jetzt keine Anleihen davon in dem Match. Also im Match wrestelt er ganz normal, so wie man das auch, würde ich sagen, von jemandem mit seiner Statur erwarten kann.
Genau, also er holt da jetzt nicht aus seinem Overall so eine Bambusstange, setzt sich in die Ringe, klammert an der Stange und rollt da durch den Ring oder sowas halt. Ne? Das macht er jetzt nicht, von daher ist das dann halt auch, ist auch okay, fand ich jetzt dann halt, also ja, wahrscheinlich auch durch die Kürze dann vielleicht auch mit eins der schwächeren Matches, aber ich fand das jetzt grundsolide, also für das, was es war, habe ich da eigentlich auch nichts dran auszusetzen.
Unspektakulär trifft es eigentlich ganz gut, weil schlecht war es nicht und ich glaube, es wäre auch nicht so gut von der Gesamtstrukturierung und vom Pacing her gewesen, wenn das jetzt übermäßig lang gegangen wäre.
Ist richtig.
Deswegen, es war auch da auf der richtigen Position, wie ich finde.
Ja, genau.
Wir hatten nämlich dann ja nochmal das letzte Frauenmatch, nämlich den 4-Way, wo wir ja nochmal die gute Irene gesehen haben, gegen Amal, Shahira und Diana Tano, alles Damen, die wir ja schon von Euphoria kennen und die wir auch generell kennen. Shahira haben wir, glaube ich, beide so ein bisschen durch Euphoria kennengelernt, Amal kennt man sowieso. Diana Tano inzwischen auch, ist ja auch bei Fury unter anderem.
Ja, also das ist auch schon mit einer der Bekannten. Kommt ja aus Dortmund, also kommt sie wahrscheinlich auch von Legion Wrestling ursprünglich. Genau. Ja, die ist ja auch schon bekannt. Also könnte man schon, ich glaube, man kann bei Diana Taro schon sagen, dass sie nach Amal die zweitbekannteste ist von dem Match.
Ja, in Deutschland auf jeden Fall. Irene wird sicherlich ihre Fans in Italien haben, aber.
Ja, okay, klar, oh, klar, aber hier ist sie dann noch nicht.
Irene darf das Match hier auch am Ende sogar gewinnen. Ich gehe einmal kurz aufs Match. Ich fand, du hast ein bisschen. Ja, Gefälle klingt so böse, aber oder klingt so negativ. Ich finde, du hast schon ein bisschen Unterschied gesehen, dass eine Amal und vielleicht auch noch Diana Tano zum Beispiel natürlich schon mehr Erfahrung haben als eine Shahira beispielsweise. Ne?
Ja, klar.
Würde jetzt aber auch nicht sagen, dass jemand hier krass abgefallen ist und würde sagen, das war ein absolut solides Match. Die hatten ja auch den Spot im Co-Main-Event, dass sie jetzt nicht hier komplett Nüsse gehen, ist verständlich. Gerade bei dem, was dann noch kommen sollte. Trotzdem war es jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, kompletter Deadspot, das auch nicht. Insofern hat das hier für mich gepasst. War ein überraschender Ausgang, das finde ich ja auch gar nicht so schlecht, wenn man auch mal ein paar, das hatten wir hier generell, also auch den ersten Sieg von Irene, obwohl den hätte man vielleicht noch, den hätte man vielleicht sogar noch sehen können, aber ich muss zum Beispiel sagen, bei Amedeo hätte ich auch gedacht, dass der eher Josh T gewinnt und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man auch ein paar Überraschungen drin hat.
Ja, auf jeden Fall.
Bei Phil Black und Randleman, die hätte man auch eher als Sieger gesehen, aber da hat es ja andere Erklärungsmuster, nenne ich das mal.
Ja, genau.
Und ja, ich fand, war auf der Position absolut solide. Was sagst du?
Ja, würde ich auch sagen, so als Co-Main-Event halt nochmal vor dem großen Main-Event kann man das so auf jeden Fall machen, würde ich sagen, dann nochmal die Frauen gefischt. Wie gesagt, das ist dann auch das dritte Frauenmatch halt gewesen. Also, das ist dann schon eine coole Sache. Es geht ja hier auch quasi nicht. Ich meine, das sind ja halt, ich sag mal, abseits von Amal vielleicht dann auch noch etwas jüngere Damen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben mit verschiedenen Gegnern vielleicht. Da ging es ja jetzt auch nicht um die große Matchqualität, sondern eher, dass diesen Leuten dann einfach nochmal einen Spot oder sowas gegeben worden ist. Ne? Auch cool, cool dann auch nochmal Shahira nochmal zu sehen, die war ja schon mal da. Ich denke aber mal, dass die wahrscheinlich mit Amal zusammen halt anreist.
Ja, ich denke generell, du hast hier ja einiges auch an Wrestlern aus Frankreich, einiges an Wrestlern aus Belgien, aus den Niederlanden. Ich denke, dass da auch viel dann geguckt wird, wer kann mit wem zusammenfahren, ist ja auch logistisch absolut sinnvoll. Ich meine, wenn wir uns die Flugpreise oder die Benzinpreise an der Tankstelle angucken, ne? Und auch vom Umweltfußabdruck ist es ja auch besser, zusammen im Auto zu sitzen als alleine, insofern.
Ja, das auf jeden Fall. Also Julia zum Beispiel, die hat beim Match von Lorenzo hat sie auch so ein paar Sachen gefilmt und sowas. Also die sind wahrscheinlich auch zusammengekommen oder angereist zusammen oder sowas. Die kennen sich wahrscheinlich dann auch. Also wenn die holländische Szene ist ja jetzt auch nicht so groß, da kennt man sich ja untereinander auch in den meisten Fällen dann halt, ne?
Ich denke auch, die holländische Szene mit der belgischen, französischen Szene, da wird man sich sehr oft begegnen und wird sich...
Ja, also ne, das sind ja alles Nachbarländer und sowas halt. Ich meine, so viele Ligen gibt's dann ja auf alle drei Länder auch verteilt dann nicht, ne? Also es ist ja halt auch nur eine kleine Szene.
Auch wenn du noch Westdeutschland dazu zählst, wir haben ja auch viele von den Leuten aus Benelux und Nordfrankreich, haben wir zum Beispiel auch bei Wrestling Cult, wo man ja auch einfach sagen muss, Belgien und Niederlande, das ist generell nicht weit weg.
Also, und wenn du im Ruhrgebiet wohnst.
Selbst Nordfrankreich ist teilweise näher, als wenn du jetzt Leute aus dem tiefsten, aus dem südlichsten Bayern hast oder so. Ne?
Ja, klar. Also, gerade ne, wir NRWler hier und auch dann Ruhrgebiet und sowas da halt, ne, Western Kult dann halt, da bist du ja schneller an der holländischen Grenze, als du halt am anderen Ende von Deutschland bist. Das ist ja klar, ne?
Ja, du bist teilweise sogar, also wenn du zum Beispiel Frankreich nimmst, Paris oder noch nördlicher, so Lille die Ecke oder da, wo auch Bengerson veranstaltet. Ich glaube, da fährst du 4 Stunden oder 4,5 Stunden bis ins Rheinland oder so. Und da fährst du bis, wenn wir uns zum Beispiel hier unsere guten Leute aus Erding Wrestling Show Umfeld anschauen, hier Terrible Ted und Mike Solaris und Evan Eclipse, die sind wahrscheinlich länger unterwegs.
Ja, safe, also 100 pro, klar.
Genau.
Ja, von daher passt das dann.
Genau. Damit kommen wir schon zum Main Event, ne?
Jawohl.
Es ging, wie wir schon am Anfang gesagt haben, wurde am Anfang der Show angesetzt, um den Euphoria-Titel, der vakant war. Es gab Nate Prince gegen Georges Balzac. Du, diesmal habe ich zwei Fragen für dich. Frage Nummer eins, wie gefiel dir das Match an sich? Frage Nummer zwei, wie gefiel dir das, was man mit und um und nach dem Finish gemacht hat?
Also das Match erstmal selber fand ich sehr gut. Würde ich auch sagen, rein wrestlerisch dann auch das beste Match der Show.
Ja.
Das auf, aber du hast ja auch, also ich würde sagen, schon mit George Bazak den besten Wrestler von der Card. Und ich denke, du kannst sogar argumentieren, dass es die beiden besten Wrestler von der Card sind, die hier gegeneinander gekämpft haben.
Ich finde Nate Prince, auch hier wieder haben wir jemanden aus Frankreich, der auch gerade mal 25 ist, auch der ist ein großes Talent. Und bei Bazak muss ich ja ehrlich sagen, er hat ja letztens auch schon Lob von Joe Janela bekommen und ich bin da absolut zu Recht, den müsste man viel mehr sehen, auch bei größeren europäischen Ligen. Ich finde, das ist ein wirklich guter Wrestler.
Ja, finde ich auch. Also auch gerade in dem Stil und sowas, ein richtig cooles Heavyweight und sowas halt. Bei Cagematch steht jetzt als Stil Technica Brawler, da würde ich jetzt nicht so 100% mitgehen. Ich sehe aber, woher es kommt auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein gutes Paket, so mit seiner Mischung aus Power und anderen Sachen und sowas, ist ja eigentlich schon ganz cool. Also der sollte auch, den könntest du auch super gut bei WXW oder sowas booken, meiner Meinung nach. Und da würde der absolut nicht negativ auffallen mit seinem Können oder mit seinem Wrestling.
GWF genauso.
Ja, GWF genauso, absolut. Das wäre durchaus machbar. Also macht mal gerne halt. Das wäre natürlich cool. Aber wrestlerisch war das echt super. Das hat schnell Fahrt aufgenommen. Man hat so gemerkt, da ist auch so ein bisschen Story halt drin, ne? Weil Josh Bazak war ja dann auch von Per Richard Oberhoff der Klient. Auch zu der Zeit, wo das erste Titelmatch war gegen Tucker, dann ist er quasi face geturnt, weil er sich dann auch geweigert hat, Tucker danach noch anzugreifen, quasi dann durch die Fairness halt face geturnt. Deswegen fand ich das auch absolut legitim, dass man ihn dann quasi als den Challenger aufgebaut hat, weil der ist halt etabliert und sowas halt, ne, der ist halt gefestigt.
Sehr beliebt bei den Fans, muss man auch sagen.
Auch sehr beliebt, genau, absolut. Von daher finde ich das auch klar, dass man, finde ich das okay, dass man das hier als Ersatz gemacht hat. Ich fand das Finish, soll ich einfach direkt mal erzählen, was da passiert ist, oder soll ich erst nur meine Meinung dazu?
Sehr gerne erzähl, was passiert ist, und dann kannst du gerne sagen, wie du es gefunden hast.
Genau, also die haben halt so gewrestelt, so ein bisschen halt. Ich würde jetzt auch sagen, keine Ahnung, das Match, wahrscheinlich war das so um die 15-Minuten-Marke, vielleicht so 12, 15 Minuten, so um den Dreh ging das Match wahrscheinlich. Ja, und dann gegen Ende des Matches gab es halt einen Ref-Bump.
Richtig.
Da wurde der gute René, der Referee, der wurde dann halt versehentlich mit einem Move von Josh Bazak, mit einem Knee, wurde der halt umgewämst. Auch ein sehr harter Bump, wenn man bedenkt, dass das halt Leute sind, die sowas eigentlich nicht so regelmäßig machen, sah das schon böse aus, ne?
Man muss ja auch sagen, René ist ja auch der Co-Owner neben Andy von Euphoria. Also da muss man sagen, da gibt einer der Chefs echt alles.
Da gibt wirklich alles, auf jeden Fall, ne? Und dann, gab es halt den Referee-Bump. Dann kam halt Per Richard Oberhoff kam halt rein und hier der andere Kollege von Pro, weil Per Richard Oberhoff, der durfte ja nicht am Ring sein, weil die Regel für Euphoria-Title-Matches ist ja, das ist quasi das darf niemand ringside sein, keine Manager und sowas halt, keine Outside-Interference ist erlaubt, also es dürfen nur die beiden aktiven Wrestler und der Referee quasi im und um den Ring sein.
Genau.
Und genau, und deswegen hat er dann halt eingegriffen. Eingegriffen haben sie dann halt zu dritt Josh Bazak attackiert. Der konnte sich dann zwar so ein bisschen wehren. Und dann kam halt ein Ersatzreferee. Die kennen viele sicherlich auch von anderen Ligen oder sowas. Das ist Kim, heißt sie, glaube ich.
Sie war auch letztens bei der Project Nova Show, bei der Women's Show, die ja jetzt.
Stimmt, da war sie auch mit.
Und man muss dazu sagen, sie war auch vorher bei der Show schon präsent. Korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber war sie nicht sogar bei allen Frauenmatches die Referee? Frauen im Ring hatten jetzt bei den Frauenmatches bei Euphoria, ne?
Ich meine, also bei zweien war sie auf jeden Fall, bei dem dritten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ich meine aber ja. Find ich auch okay, wenn man sagt, man dann macht sie die Frauenmatches, finde ich halt dann fein. Ja, also sie hat dann natürlich den Ersatz gemacht, weil, ja, sie war dann natürlich auch die eins. Sie hat nicht alle Frauenmatches, aber man hat ja noch eine dritte Referee, man hat ja noch eine zweite Frau als Referee.
Richtig. Richtig. Aber dann hatte ich da die falsche Verknüpfung. Auch da hatten wir dann nur Frauen im Ring. Also das stimmt dann.
Genau. War nur noch die andere. Also man hatte diesmal drei. Die war auch zumindest neu. Also zumindest bei Euphoria hatte ich sie noch nicht gesehen.
Finde ich aber super, weil
auf jeden Fall.
Ich habe das Gefühl, dass lange Zeit in deutschen Ligen da Frauen nicht so die Chance gegeben wurde. Und ich glaube, bei der WXW Academy war es ja dann so, dass Kim ja auch relativ früh gesehen hat, dass sie in diese Richtung gehen will und dann da ja auch ausgebildet wurde. Und ich finde, da sollte man den Damen auch viel mehr Chancen geben. Es gibt ja auch sehr gute Beispiele, wie zum Beispiel die Liz, die ja auch bei GWF, bei Nova und so ist ja
eine ganz
tolle Ringrichterin, für mich eine der besten in Deutschland. Und insofern finde ich das super, dass wir da auch mehr Leute haben, die da ihre Erfahrung sammeln können.
Ja, ich meine, sonst kannst du ja auch keine neuen Leute da halt ausbilden, ne? Wenn die keine Erfahrung sammeln und das alles nur theoretisch können, dann bringt das ja nicht viel, wenn die da nichts. Ist wie bei Wrestlern halt, ne? Wenn sie dann halt nicht.
Ich kann sagen, ist nichts anderes.
Genau. Ich meine, als Referee wirst du ja sicherlich auch gerade so einen kleinen Grundkurs gemacht haben mit Fallschule und sowas halt, damit du halt solche Bumps wie dann der René auch zum Beispiel nehmen kannst halt, ne? Weil das kannst du ja auch nicht mal so ungeübt einfach machen, ne?
Du musst ja auch Übersicht, Timing, da gehört ja ganz, ganz viel zu.
Ja, absolut, ne? Aber ich finde auch, solche René macht das halt super, wenn man bedenkt, dass er das ja gar nicht, auch gar nicht alles so lange noch macht, das ist dann halt schon ganz cool. Aber kommen wir jetzt aber auf das Wäschchen zu.
Ja.
Genau, also die gute Kim hat dann den Ersatzreferee gemacht.
Ja.
Ja, und hat dann quasi so ein bisschen den Neil Patrick gemacht halt, ne? Und hat dann quasi George Barsack gescrewt.
Ja.
Und hat dann quasi so den Pros zum Sieg verholfen und Nathan Prince ist dann der neue.
Sie hat vor allen Dingen, und das fand ich auch echt cool, sie hat sich dann ihr Referee schon ausgezogen und da war dann das Pro-Shirt drunter.
Ja, stimmt, genau.
Das war richtig so Shades of NWO. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, du hast ja schon jetzt andeuten lassen, dass du das ganz gut fandst, ne, das Finish.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, das war gut gemacht. Also, ich glaube, in anderen Kontexten habe ich mich über ähnliche Sachen schon beschwert, aber dann habe ich mich vor allen Dingen beschwert, weil sie zum Beispiel vom Matchfluss abgelenkt haben. Das war hier nicht der Fall, weil man hat das ja alles am Ende gemacht. Bis dahin war das ja ein normales Match. Dann muss ich sagen, ich habe mich in der Vergangenheit über solche Sachen beschwert, weil die Leute dann zum Beispiel eingreifen, aber es trotzdem nicht zum Erfolg führt. Und sie wie Dullis halt dastehen. Das ist halt auch der Punkt bei Perich und Oberhoff. Der ist halt erfolgreich mit dem, was er macht.
Ja, absolut.
Und das hat er auch hier wieder gezeigt.
Genau, also bei ihm kann man das auch nachvollziehen, warum sich Leute halt seiner Sports Agency anschließen.
In K-Fab, ja, absolut.
Ja, genau, weil man es halt, da ist halt was dahinter oder sowas. Die Leute haben was davon, die haben einen Vorteil davon, wenn sie das tun oder sowas halt. Und deswegen finde ich das dann auch, war das hier auch gut gemacht halt. Also so, es war vor allem ja auch. Ich sag mal so, wenn du bei Live-Shows bist du ja auch immer so ein bisschen im K-Fape drin, sag ich mal. Und es war halt ein gelungener Schocker halt in dem Moment halt
absolut.
Einfach.
Absolut.
Und es hat nicht so gewirkt wie ein Schocker, nur des Schockers willen, um die Leute halt geschockt nach Hause zu bringen, sondern es hat halt geholfen. Also es hat halt funktioniert irgendwie. Und du denkst dir so, ja, wenn ich da halt sitze und mir da, oder wir standen ja dann eher, und uns das angucken, dann sitze ich halt da und meine so, ja, das macht Sinn, okay, was hier gerade passiert. Und kommt jetzt nicht mehr so vor, als ob es irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist oder als ob es sich irgendwie aus dem Arsch gezogen wurde, sondern es funktioniert halt organisch dann irgendwie.
Richtig, und das hat man ja auch daran gesehen, dass dann viele, es wurden ja vor dem Main-Event so Zettel verteilt gegen PRO, die dann geknüllt wurden und in den Ring geworfen wurden. Also das war auch schon die richtige, das war halt nicht diese Go-Away-Heat, die da gezogen wurde, sondern schon die Heat, die du ziehen möchtest bei Heels. Absolut. Das war schon so dieses, ich habe Spaß daran, die zu hassen, mäßige Teil des Spiels, nenne ich das jetzt mal. Und insofern kann man das so booken. Da sind wir auch schon wieder durch, beziehungsweise ich muss ja noch kurz was zum Match sagen. Du hattest ja noch, hattest ja schon was zum Match gesagt. Ja, für mich war das auch definitiv das Match of the Night. Wir hatten bei Euphoria schon noch bessere Matches, wenn ich da zum Beispiel an das Match von Aoki gegen Terrible Ted denke oder auch generell das Homecoming letztes Jahr, das war ja auch mit so die beste Show, die sie hatten, gerade auch das Titelmatch zwischen Taka und Balzac, das war richtig gut. Bei der ersten Show gab es auch noch einige echt gute Matches, aber das war auch das beste Match von der Show und insgesamt war das wieder eine anständige Show, es gab schon bessere Shows, man muss aber sagen, es war relativ konstant. Es gab vielleicht nicht so die hohen Hochs wie schon bei anderen. Es gab aber auch schon schwächere Einzelmatches als bei dieser Show, bei Euphoria.
Ja.
Und deswegen war das so alles im Bereich solide bis anständig, bis das Main Event, würde ich sagen, mehr als anständig. Also Main Event würde ich so sagen, so 7 von 10 Match war das schon. Und insgesamt würde ich sagen, ja, eine klassische 6 von 10 Show, anständig. Kann man sich gut angucken, hat live Spaß gemacht und
ja,
hat so das Niveau bestätigt, was wir bislang von Euphoria kennen.
Ja, absolut. Ja, genau. Also ich finde auch nochmal, um nochmal kurz das Finish erwähnt vom Main Event, ich finde auch zum Beispiel nicht, wo du gerade gesagt hast, der Main Event war 7 Punkte, wo ich zustimmen würde. Es war auch nicht so, dass, es gibt ja zum Beispiel dann auch solche Art von Matches, wo dann das Finish einfach das Match einfach qualitativ so krass runterzieht halt. Und das war ja halt überhaupt nicht der Fall, finde ich.
Nee. Das war stimmig.
Genau, war dann halt stimmig und jetzt hast du halt, also ich meine, die Heels waren ja sowieso schon immer sehr dominant bei Euphoria. Ich meine, du hast den VCC, du hast das Stable rund um Per Richard Oberhoff, du hast dann jetzt mit dem Randleman einen neuen frischen Heel, also die Heels sind sowieso immer sehr on top und dann passt das auch, wenn man das dann halt so dann irgendwie noch halt umsetzt. Würde dir sonst auch zustimmen, war das schon eine stimmige Show. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Bin mal gespannt, wann es jetzt weitergeht, weil noch gibt es ja keinen neuen Showtermin.
Richtig, aber der gute Justus, der natürlich wieder ein sehr guter Ringsprecher war, wie er das immer ist, hat gesagt, man sollte mal so ein bisschen die Augen offen halten. Also es klingt auf jeden Fall so, als wenn es weitergeht. Das können wir erstmal vorweg sagen, weil ne, bei Euphoria haben wir ja immer so ein paar Kollegen, die seit 3 Jahren sagen, dass es keine nächste Show gibt. Deswegen, ich glaube schon, dass man da ein bisschen auf Social Media achten sollte, was da vielleicht so kommt.
Ja, wird sicherlich auch dann noch kommen und ich freue mich dann auch wieder drauf, wenn das dann soweit ist, das wird dann immer gut.
Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir auch schon wieder durch. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Drew, dass du an diesem warmen Tag trotzdem mit mir das hier aufgenommen hast. Und natürlich vielen Dank an alle, die sich das anhören und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören euch oder ihr hört uns bald wieder. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.